Sven Hannawald war der Erste, der den Grand Slam der Vierschanzentournee gewonnen hat.
Das ist jetzt in dem letzten Sprung der dann auch damaligen Tournee wirklich, um das geht, keine Fehler zu machen, dass ich am Ende der Erste sein kann, der nach 50 Jahren alle vier Springen in einer Tournee gewinnt.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere der Schock. Diagnose, Burnout.
Für mich war das damals klar der schwerste Tag. Ich weiß aber, dass ich damals richtig entschieden habe. Hintergrund war, dass es ging ja immer gut und die Erfolge waren ja da, aber irgendwann war die Zeit auch so, dass ich mich über die Erfolge eigentlich gar nicht freuen konnte, weil ich gar keine Energie übrig hatte zum Freuen. Aber man macht natürlich weiter, man kann natürlich jetzt nicht. Die Einstellung war so, dass ohne Arbeit komme ich nicht weiter und ich mache keine halben Sachen. Und das war, glaube ich, auch der Moment.
Was waren deine Top-Glaubenssätze, deine Treiber, die dich zum einen in diese Krise geführt haben? Und wie hast du die vielleicht umgewandelt, sodass du heute besser in Balance leben kannst? Wie sieht denn so methodisch vom Ablauf so ein Klinikaufenthalt aus?
Ich beschreibe es eher auch schon so als Oase, weil selbst 90% oder 95% sind für mich halbe Sachen. Ich weiß nicht, wo diese Einstellung herkommt. Was ich aber lernen musste für mich, ist, dass ich...
Wenn du diesen Platz hättest und den Menschen eine Botschaft zum Thema mentale Gesundheit geben könntest, wo ganz Deutschland zuguckt, was wäre deine Botschaft an die Menschen?
Ich würde, glaube ich, ihnen signalisieren...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Sven, große Ehre, ich habe es gerade schon im Einspieler gesagt, dass du hier bist. Ich verfolge dein Leben, dein Wirken, deine Erfolge seit Jahrzehnten. Deshalb ist wirklich richtig cool. Ich habe ein ganz großes Sportherz, wie die, die das Format länger hören, wissen. Und jetzt so eine Sportlegende, das würdest du über dich nicht sagen, aber das empfinde ich, wenn ich an deinen Namen denke, an die Bilder, über die wir gleich noch sprechen werden. Deshalb, ich bin nicht nervös, aus dem Alter bin ich raus, aber es ist trotzdem was ganz Besonderes, dass du hier bist. So, ich habe es kurz schon angedeutet, es gibt so Ereignisse im Leben, negativ wie positiv, da weiß man Jahrzehnte später noch genau, wann das war, was man getan hat und alles. Ein so ein Beispiel ist 9/11 für mich. Ich glaube, viele Menschen unserer Generation wissen, wo sie diese Fernsehbilder erlebt haben. So, das ist die negative Seite, darum geht's heute nicht, aber im Positiven, gerade für Menschen, die auch Sportaffinität haben, gibt's auch solche Momente und einer davon ist wirklich im Jahr 2001, 2002, es ist der 6. Januar, Dreikönigstag, es ist mein letzter Urlaubstag, ich sitze auf der Couch, ich habe eine warme Tasse Tee, eine Decke über meinen Füßen und ich gucke wie jedes Jahr die Vierschanzentournee. So, und ich bin nicht entspannt wie sonst, sondern ich bin hyper nervös, weil du sitzt oben beim vierten Springen, es müsste nachmittags wahrscheinlich gewesen sein, der 8. Sprung und es ist gut möglich, dass du gleich Sportgeschichte schreiben wirst. So, und jetzt, wo du vor mir sitzt, würde ich mal gerne von dir erfahren, wie ist so ein Moment, wenn du auf den Balken gehst in der Ich-Perspektive, wenn du weißt, dass du so etwas historisch Großes schaffen kannst. Beschreib uns diesen Moment mal wirklich in allen Details, weil die meisten Menschen werden sowas Großes nie erleben.
Also ich glaube, ich meine, wir sind ja beide Sportler und deswegen wirst du auch in deiner Lebzeit Momente gehabt haben, wo du eigentlich das Gleiche machst, wie immer, was du schon seit Jahren trainiert hast, nur hat sich in deinem Hirn durchgesprochen, dass es jetzt drauf ankommt, dass alles richtig ist. Und diese Momente gibt's dann eben nicht ganz so oft im Leben eines Sportlers und dementsprechend auch bei der Tournee war ich bis dahin auch schon öfter, aber nicht in der Situation, dass es jetzt in dem letzten Sprung der dann auch damaligen Tournee 2001, 2002 wirklich um das geht, keine Fehler zu machen, dass ich am Ende der Erste sein kann, der nach 50 Jahren alle vier Springen in einer Tournee gewinnt. Und das ist natürlich dann, da waren wir beide nervös, du auf dem Sofa, ich auf dem Balken. Ich hatte den Vorteil, glaube ich, dass meine Nervosität sich ja schon auch ein bisschen angekündigt hat, weil über die Stationen von Oberstdorf, wo ich noch eine Ausrede hatte, Malisch war damals ja der große Favorit, wo wir alle von den Springern, wenn es da eine Umfrage gegeben hätte, vor der Tournee, wenn es um den Sieg ging, wer gewinnt, hätten alle gesagt, Adam Malisch, also 99%, 99 deswegen, weil er von sich natürlich nicht gesagt hätte, dass er gewinnt, aber wir waren uns alle einig. So, jetzt war für mich Oberstdorf überraschend, Garmisch habe ich dann auch irgendwie hat alles dazu gespielt, dass ich da gewonnen habe und dachte eigentlich, dass Adam kommt. Nee, dann vielleicht in Österreich. Und nach dem Sieg in Innsbruck, was ja dann auch der dominanteste war mit Schanzenrekord und allem drum und dran, konnte ich mir selber auch nicht mehr ausreden, dass es nicht passieren wird. So, und da sind natürlich viele Gedanken im Kopf und du kriegst keine Ruhe. Ich war um jedes Frühstück, um jedes Training, was wir mit der Mannschaft hatten, froh, weil ich einfach dann abgelenkt war mit meinen Gedanken. Und sobald ich im Hotelzimmer wieder war, war ich natürlich allem ausgesetzt. Und das am Ende raubt dir natürlich extrem Energie. Das heißt also, um wieder zurückzukommen auf die Situation, wenn ich auf dem Balken sitze, ich war eigentlich platt, konnte eigentlich nicht mehr, aber irgendwie hatte ich trotzdem die Nervosität drin, hab bis dahin natürlich gelernt, mich auf mich zu fokussieren, egal was rechts und links passiert. Das hat mir, glaube ich, dann auch bei der Tournee geholfen. Und dementsprechend wusste ich, was ich zu tun habe, habe das auch abgerufen, nur war es natürlich körperlich ein bisschen platter, deswegen war es auch relativ eng. Es waren, glaube ich, Tom Bartels hat 1,5 Meter waren es, glaube ich, nur. Also es war extrem eng, aber es hat irgendwie gereicht. Ja, und das, macht natürlich dann irgendwo unten auch die Erlösung, das Freudige, das eigentlich keine Kraft mehr haben zum Jubeln, aber irgendwie gehen die Arme trotzdem hoch. Das ist irgendwie Adrenalin, alles, was da drin rumspielt. Mhm. Dieses zu erleben, klar, wie ich heute hier bei dir sitze, weiß ich noch, wie es sich angefühlt hat. Ich bin heute froh, dass ich eben frischer und fideler bin und damals aber die Situation einfach toll war mit den ganzen Zuschauern, mit dem ganzen Drumherum. Und RTL hat ja dafür gespielt mit ihren ganzen Vorberichten und alles. Das war ja Formel 1 des Winters, so hieß es damals. Und da einfach dann auch das mitzuerleben und vielleicht auch Mittelpunkt zu sein, im Gegensatz vielleicht zu vielen Jahren vorher, wo ein Jens Weißflog alles dominiert hat oder auch nach uns viele Springer gab, die dann irgendwo auch für Deutschland die Fahnen hochgehalten haben. Und aber damals, die Zeit war einfach durch RTL einfach, das war ein Boom hoch 8. Und Martin Schmidt und ich, wir waren die so ein bisschen die Young Boys, die Generation, wie die Popstars, waren wir nicht selber, aber irgendwie kam mir so rüber und das war einfach schön mitzuerleben.
Absolut. Und für uns war es auch wunderschön. Das war ein bisschen Volkssport, den ich jetzt auch vermisse. Ich komme ja aus dem Tennis und das war, sag mal, noch ein paar Jahre vorher war das ein richtiger Boom. Und Skispringen hat so ein bisschen abgelöst. Nicht, dass so viele es auch selbst gemacht haben, aber in der Medienwahrnehmung war das schon eine richtig große Nummer. Ich darf hier mit vielen Menschen sprechen, die wirklich extreme Höhen erreichen. Und was viele berichten, ist, dass sich diese Höhe gar nicht so toll anfühlt, wie man vielleicht auch denkt, wenn man darauf hinarbeitet. Magdalena Neuner sagte zum Beispiel, nach ihrem Doppel-Olympiasieg ist sie in ein tiefes Loch, direkt danach in Burnout gefallen, weil sie der ganze Presserummel, alles, was danach passierte, total überwältigt hat. Wie waren für dich, Sven, so die Tage und Wochen nach diesem überragenden Sieg? Wie hast du die empfunden?
Natürlich genau das Gleiche. Also alle, die ganz hoch hinaus wollen, hört mir immer den Spruch, dass der Sauerstoff weniger wird. Man hat ja immer das Bild der Bergbesteigung und dementsprechend ist das für alle gleich. Egal in welcher Branche es ist, es gibt ein Level, wo man die ersten Erfolge genießt, wo man einfach freudig ist, wo man denkt, ach, das macht man so mit Fingerschnipsen und irgendwie schüttelt es man aus dem Arm heraus. Aber dieser Erfolg macht irgendwie süchtig nach mehr. Und dieses süchtig nach mehr sagt man nicht, will ich nicht, sondern die meisten, die ganz oben ankommen, haben Perfektionismus und Ehrgeiz in sich. Und dementsprechend gehen sie den Weg weiter. Sie suchen weiter irgendwelche neuen Dinge, die sie erreichen können. Erreichen sie diese auch und merken natürlich schon auch, dass die Arbeit mehr wird, dass teilweise auch das Alter mehr wird, dass man natürlich nicht mehr der junge Frische ist von vor 5 Jahren, wenn man den Erfolg aufrechterhält, sondern einfach genetisch bedingt und von der Natur her einfach älter wird, gewisse Prozesse länger dauern und man aber gelernt hat, schlechtes Wetter gibt's nicht, eine schlechte Kleidung, nur die Harten kommen in den Garten und all so die Dinge, die einen ja erfolgreich werden lassen, hemmen natürlich oder beziehungsweise blockieren natürlich einen gewissen Prozess in der Regeneration, die unheimlich wichtig sind. Und das ist dann eigentlich ein Zeitlauf, wenn man es von vornherein weiß, auf welche Reise man sich begibt, dann wäre das eigentlich klar, dass man relativ aus sich mehr auf die Regeneration teilen würde. Aber dadurch, dass man natürlich auch gelernt hat, erst die Arbeit, dann der Erfolg, kann es ja nicht sein, dass man sich hinsetzt und dann Erfolg hat. Also man tut noch mehr für den Erfolg, bekommt den und merkt aber nicht, dass dieses noch mehr Tun viel mehr Zeit vom Tag wegnimmt und dementsprechend auch die Regeneration fehlt. Und da kann man die Uhr danach stellen, bis es bei dem einen oder anderen wie bei mir oder bei allen, die es dann betrifft, einfach knallt und dann war's das.
Kurzer Hinweis in eigener Sache. Viele Menschen berichten mir, dass sie jetzt, wo der Herbst und der Winter beginnt, ein deutlich niedrigeres Energielevel haben. Aber das muss nicht so sein. Und um das zu verhindern, haben wir uns entschieden, auch jetzt wieder die High Energy Masterclass anzubieten, die 100% kostenlos für dich ist. An 3 Tagen, und zwar am 24., 25. und 26. September, jeweils von 19 bis 20 Uhr, treffen wir uns in einem geschützten Zoom-Raum. Und ich werde euch im Detail erklären, welche Tools, Taktiken und Strategien ihr nutzen könnt, damit ihr nicht nur euer Energielevel aus dem Sommer haltet, sondern es auf ein deutlich höheres Niveau bringt. Wir werden darüber sprechen, wie wir im Schlaf viel besser erholen können, ohne länger schlafen zu müssen. Stichwort Tiefschlafverdichtung. Wir werden auch darüber sprechen, wie wir besser darin werden, die rasenden Gedanken abzuschalten und das autonome Erregungslevel zu senken. Nicht durch mentale Strategien wie Meditation, was die meisten Menschen schon mal kennen und gehört haben, sondern durch physiologische Strategien, wo wir bestehende neuronale Verknüpfungen nutzen, um in wenigen Sekunden runterzufahren. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, ist aber alles wissenschaftlich fundiert und ich werde im Detail erklären, wie das funktioniert. Wir werden auch darüber sprechen, wie wir mit einfachen Mitteln die Nährstoffe aufnehmen können, um entsprechend gut zu funktionieren und ein hohes Energielevel zu halten. Aber ohne Pillen, sondern mit echter Nahrung. Und wir werden, und das ist sehr, sehr wichtig, besprechen, wie wir diese Dinge in dauerhafte, stabile Gewohnheiten und Routinen programmieren können. Und zwar mit der Kraft unseres Gehirns, sprich mit der sogenannten Neuroplastizität. All diese Dinge, es sind viele Strategien dabei, die ich auf Vorträgen, auf Keynotes, bei Firmen, bei anderen Gelegenheiten halte, wo Menschen mir sehr viel Geld dafür bezahlen, wofür ich dankbar bin. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Ganze 100% kostenlos zu genießen. Ich würde mich richtig freuen, wenn ich viele von euch sehe. Ihr könnt euch unter dem Link chrissurell.com/masterclass anmelden. Ihr findet den Link auch in den Shownotes. Ich wiederhole es nochmal, chrissurell.com/masterclass. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr dabei seid. Falls ihr an diesen Daten nicht dabei sein könnt, alle Angemeldeten kriegen auch eine Aufzeichnung, sodass ihr es euch, wann immer ihr wollt, dann ansehen könnt. Über diese inneren Treiber, über diese Glaubenssätze werden wir später auch noch ein bisschen genauer gehen. Das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, lässt sich ja auch neurobiologisch erklären und nennt sich Dopamin. der Spitzname von Dopamin ist The Molecule of More. Mhm. Denn wenn man ein Ereignis hatte, was Molekül ausschüttet, dann geht man nicht in, was Dopamin ausschüttet, geht man nicht in Zufriedenheit, sondern sofort in den Modus, ich möchte das nochmal erleben. Das hat uns zu der Spezies gemacht, die wir heute sind. Das hat uns überleben lassen. Aber wenn man eben solche Dopamin-Kicks wie du erlebt hat, dann kann einen das wirklich in einen gefährlichen Strudel auch bringen. Das werden wir noch in ein paar Minuten weiter verfolgen. Was mich, Sven, interessieren würde, ist, ich glaube, wenn man einen Menschen verstehen möchte, dann sollte man auch ein bisschen früher noch gucken, wie ist jemand aufgewachsen. Und meine Frage an dich ist, was ist denn aus deiner Sicht so das früheste Ereignis, das Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das ist eine schwierige Frage. Ich komme ja aus dem Osten und dementsprechend waren da überall Grenzen. Viele haben nicht viel mitbekommen von der Zeit. Und aber wenn ich mich so zurückerinnere, vom Aufwachsen her, glaube ich, hatte ich eben den Klickmoment auf dem Sofa zu Hause, weil wir natürlich im Erzgebirge auch tiefste Winter haben, ist ja bis heute noch verschrien als das Sibirien des Ostens, das Erzgebirge. So mit Wintersport Nummer 1. Und dann hat man natürlich im Winter immer viel Schnee, Berge vor der Haustür oder auch irgendwelche Hügel, wo man runterrutscht mit Schlitten und allem drum und dran. Und dann sitzt man auf dem Sofa, guckt Skispringen und das fand der kleine Sven so cool, dass es Klick gemacht hat. Ist dann immer nach den Wettkämpfen raus mit den Jungs, hat irgendwie eine kleine Schanze gebaut, den Wettkampf nachgespielt und so ging das eigentlich los. Und mit 7, als dann, ich glaube, im Sportunterricht ein Trainer vom Wintersportverein in Johanngeorgenstadt kam und mal gefragt hat, wer auch Skispringen ausprobieren möchte. Brauche ich mich jetzt nicht irgendwie da vorstellen, aber es ging, glaube ich, Millisekunden, bis ich meinen Arm hochgeschwungen habe. Mhm. Und das war mein Leben. Da habe ich alles dafür getan. Und es war aber nicht so, dass mein Papa oder mein Trainer mich immer hinschieben musste, sondern ich stand immer eine halbe Stunde vor der Halle, bevor es dann endlich der Trainer kam. Oder ich war schon an der Schanze, bis alle kamen. Weil ich einfach, das war mein Leben, dieses durch die Luft fliegen und damals war es ja dann auch schon Skifliegen bis, glaube ich, 180 Meter war es dann offiziell, obwohl sie auch schon weitergeflogen sind, aber keine Ahnung, hat man nur 180 Meter gerechnet. Und das waren die Dinge, die mich direkt beflügelt haben. Und das war meine Welt. Und klar, mit DDR-Meisterschaften, Spartakiade-Siegen, also Spartakiade war die Olympischen Spiele des Ostens. Mhm. Da habe ich kein Problem gehabt, diese Dinge zu gewinnen. Auch als Kombinierer, der ich ja am Anfang sein musste, hatten sie sich teilweise gar nicht mitspringen lassen, weil sie wussten, der Hannawald gewinnt eh und das wollten sie irgendwie nicht. Aber das war für mich der klare Weg, so schnell wie möglich die große Tournee zu gewinnen und so schnell wie möglich Skiflugweltmeister werden. Das wollte der kleine Sven so schnell wie möglich. Dass es am Ende länger ging, musste ich irgendwann einsehen, aber das Ziel war klar verknüpft oder verstrickt oder was auch immer.
Jetzt warst du als Athlet dafür bekannt, dass du unter Druck sehr gut funktioniert hast. Das ist auch ein Element, was dir dann später wahrscheinlich ein bisschen geschadet hat, aber in einer aktiven Karriere natürlich eine fantastische Eigenschaft. Wurde dir das in die Wiege gelegt oder ist das etwas, was du in der Jugend dir angeeignet hast, durch Tools, durch Training? Woher hast du diese Fähigkeit erlangt?
Also ich glaube, ich war von vornherein, wie heute auch, schon auch eher so eine ruhigere Generation. Also meine Frau sagt immer, ich schlaf ein. Das ist ja alles zu langsam, wie ich es mache, aber ich mache das immer alles mit Bedacht. Bevor ich einen Schritt gehe, gucke ich erst nochmal, ist der Untergrund gut und so. Also ich bedenke immer im Vorfeld alles, um einfach gewisse Fehler zu vermeiden. Und diese Grundruhe gibt mir natürlich da auch in Momenten, es gab natürlich auch, wenn ich jetzt keine gute Form hatte, bin ich natürlich auch relativ sensibel und merke sofort, irgendwie geht's schon wieder in die falsche Richtung. Also bin ich wie so ein Freidreher einfach. Aber wenn ich weiß, was ich tue, dann kann rechts und links passieren, was ich möchte, dann weiß ich klar, was ich zu tun habe. Und das hilft mir natürlich in Momenten, wenn es um große Dinge damals ging. Wie vielleicht dann irgendwann auch in Momenten heute vielleicht auch noch vereinzelt. Aber diese Grundruhe habe ich einfach. Das sehe ich auch bei meinem Papa und meinen Eltern allgemein. Waren jetzt nicht solche, die dann irgendwo, ja, so Kasperl, die da immer rumhüpfen und rumdrehen, sondern da war immer Ruhe zu Hause. Und das, glaube ich, ist das, was ich mitbekommen habe. Der Feinschliff war am Ende trotzdem noch über einen Sportpsychologen, weil er mir natürlich schon auch klare Bilder aufzeigen konnte. Wo ich einfach auf einem falschen Weg war und wo mir natürlich auch immer wieder Probleme gemacht hätte, wenn es um große Dinge geht, weil ich dann von dem Kopf her immer woanders hinschwenk. Aber
was sind das für Bilder? Weil es
typisches Ding, im Training geht's, im Wettkampf geht's nicht. Ja. Bei dir ja wahrscheinlich auch. Ja. Wenn du irgendwo auf dem Trainingsplatz stehst, dann machst du dir keine Gedanken, schwingst deinen Arm durch, knallst den Schläger vor, triffst Bälle, wo du denkst, oh, wenn die einmal in ein Match kommen würden. Mhm. Ist aber genau das gleiche im Match wie im Training. So, und diese Denkensmuster. Und das ist Schöne an einem, oder das Interessante im Nachhinein an einem Psychologen. Am Anfang habe ich mich gefragt, ja, okay, jetzt erzähle ich ihm wieder die ganze Zeit alles, was ich vielleicht irgendwo auch anderen schon erzählt habe und sitze da, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass er das Gespräch so gelenkt hat, dass die Antworten, die für ihn wichtig waren, von mir kamen. Und das hat mich so beeindruckt und irgendwie habe ich dann, ja, irgendwann gesagt, ja, eigentlich ist ja kein Unterschied zwischen Training und Wettkampf. Klack. Denkst du, oh, stimmt, ist ja gar kein Unterschied. Und dieses Annehmen, dass es kein Unterschied ist, muss man natürlich dann auch erarbeiten oder sich antrainieren. Und dann ist das kein Unterschied. Ich habe dann keinen Unterschied mehr gemacht, ob wir jetzt im Training waren und da vielleicht 100 Leute zugeschaut haben und wir Autogramme gegeben haben oder ob ich jetzt da auf dem Balken sitze und da unten sitzen 25.000 Zuschauer. Ich wusste, was ich nun tun muss und worum es jetzt geht. Und deswegen war für mich kein Unterschied mehr. Und das war auch das letzte Puzzlesteinchen, dass es am Ende dann auch, glaube ich, mit der Tournee so geklappt hat, weil ich einfach in den Momenten klar bei mir war. Und ohne ihn, Dr. Hans Ebersberger, der leider schon letzten Jahre verstorben ist, ohne ihn natürlich dann einfach nicht diese Gedankenmuster oder diesen klaren Weg hatte, den ich vielleicht im Sportlichen, was Material, Technik, Aerodynamik, Physik, alles, was bei uns so ein bisschen reinkommt, war ich natürlich allen voraus. Aber dieses eine Steinchen vom Kopf her und der entscheidet am Ende. Das ist überall auch da. Letzte Prozent ist das Wichtigste und ob es klappt oder nicht, da kannst du vorher machen, was du möchtest. Und das hat er mir gegeben und deswegen habe ich da einen klaren Plan gehabt und es hat funktioniert.
Es hat richtig funktioniert. Du warst ja nicht nur der Erste, der den Grand Slam des Skispringens gewonnen hat, sondern dann auch noch Olympiasieger im gleichen Jahr. Gibt, glaube ich, wenige deutsche Sportler, die natürlich Michael Schumacher, Boris Becker, aber so die Liga, die ihre Sportart in einer gewissen Zeit so dominiert haben. So, was wir aber auch aus der Presse wissen, ist, dass irgendwann, du hast es gesagt, die inneren Treiber überhand nehmen und das, was einen erfolgreich gemacht hat, dann irgendwann auch gegen einen arbeiten kann. Man hat es, auch das kann ich noch genau nachvollziehen. Erst hieß es, dass du erkrankt bist. Ich glaube, pfeifersches Drüsenfieber wurde zumindest in der Presse mal diskutiert oder so. So, und im Nachhinein, in der Recherche habe ich lesen dürfen, dass 2005 der schwerste Tag deines Lebens war, weil du nach gut einem Jahr dann Burnout-Erkrankung feststellen musstest, dass du nicht zurückkehren wirst. Und ich kann das sehr gut verstehen. Bei mir war es nicht Burnout, aber ich hatte auch diesen Tag, wo ich den Tennisschläger an den Nagel gehängt habe. Mhm. Natürlich noch bei weitem nicht das Level, was du hattest. Aber aus gesundheitlichen Gründen die Leidenschaft aufgeben zu müssen, stelle ich mir sehr, sehr hart vor.
Also für mich war das damals klar der schwerste Tag. Ich weiß aber, dass ich damals richtig entschieden habe. Hintergrund war, dass ich natürlich schon auch mich über mein Tun natürlich so extrem gefordert habe über die Jahre. Es ging ja immer gut und die Erfolge waren ja da, aber irgendwann war die Zeit auch so, dass ich mich über die Erfolge eigentlich gar nicht freuen konnte, weil ich gar keine Energie übrig hatte zum Freuen. Aber man macht natürlich weiter, man kann natürlich jetzt nicht zu seinen Springerkollegen sagen, oh, ich habe zwar gewonnen, aber irgendwie geht's mir nicht gut. Die schießen dich ja komplett zum Mond, ne, weil sie natürlich gerne an deiner Stelle wären und den Wettkampf gewonnen hätten. Aber dass dann irgendwann mal das so umschwappt, hätte ich nicht gedacht. Aber am Ende des Tages wusste ich, oder die Einstellung war so, dass ohne Arbeit komme ich nicht weiter und ich mache keine halben Sachen. Und das war, glaube ich, auch der Moment damals nach Klinik und ich mir auch bewusst wirklich Zeit gelassen habe, wieder zurückzukommen und wirklich wieder nach meinem Gefühl zu gehen und nicht irgendwie vom Kopf her geleitet zu sein. Einfach das Gefühl entscheiden zu lassen, wie geht's weiter. Und dadurch, dass ich mir so viel Zeit über den Sommer von 2004 bis Anfang Winter 2004 genommen habe, war ich eigentlich auf einem guten Weg, wieder zurückzukommen. So, und ich war aber an einem Tag dann irgendwo, bin auch gesprungen bis dahin und obwohl es nicht gut ging, hatte ich kein schlechtes Gefühl, weil normalerweise, wenn man schon eh so sagt, okay, höre ich auf oder höre ich nicht auf, wenn dann irgendwas nicht passt, sagt, ach komm, ich lass den Scheiß, ja, ich tue mir das nicht mehr an. Aber irgendwie, obwohl wir hatten eine Materialumstellung von den Anzügen, die sind von der Fläche schmaler geworden, also sprich, das, was ich bis dahin ausleben konnte mit meiner super Technik, die viel Fläche nutzen, im Gegensatz zu anderen, ist auf einmal weggefallen. Und so waren gute Sprünge vom Gefühl schlecht. Und wo ich gemeint habe, oh, den habe ich ein bisschen verpasst, ging auf einmal weiter. Mhm. Und normalerweise sagt man, okay, ist eh ein Scheiß, ich höre auf. Es hat mich aber interessiert, wieso, weshalb, warum. Also habe ich das auch als positives Zeichen genommen, weiterzumachen. Und bin dann weiter auf dem Weg gewesen. Und irgendwann an einem Tag, wo es dann eben auch zum, keine Ahnung, seit 2 Monaten schon wieder zum Krafttraining ging in der Halle, hatte ich auf dem Weg zur Halle hin vom Parkplatz seit langem wieder so ein unruhiges Gefühl, was ich natürlich in der Hochzeit hatte, was mich täglich irgendwo wirklich kaputt gemacht hat. Und da wusste ich, ich habe jetzt die Wahl, ich kann jetzt durch die Tür gehen, dann weiß ich aber auch, wo ich mich selber wieder hinbringe, weil das ist am Ende auch der Punkt, warum ich gesagt habe, ich lasse es, weil ich kann nicht mitspringen. Ich ziehe vor jedem den Hut, der in seiner Sportart oder in seinem Leben vorher Erfolg hatte und dann aber irgendwie noch weitermacht für die Disziplin oder das, was man auch immer gemacht hat, aber irgendwie der Erfolg bleibt aus. Ich kann das nicht. Ich springe nicht für 20. Plätze mit. Ich schwimme nicht damit und sage, ach, olympisches Motto, dabei sein ist alles. Damit kann ich nichts anfangen. Das gilt vielleicht für andere, aber ich selber persönlich kann ich nicht. Da tue ich mir die ganzen Schmerzen und alles, was ich brauche, nicht an. Und das war der Punkt. Ich wusste, ich will wieder vorwärts kommen. Ich springe nicht für 20. Plätze. Wenn ich durch die Tür gehe, will ich wieder auf dem Podest landen. Siege kann man nicht planen, die ergeben sich. Aber Podest geht in die Richtung. Oder ich muss jetzt hier und jetzt einsehen, dass der Körper nicht mitmacht und im Kopf mitgeben. Das war's. Und am Ende habe ich mich für Zweiteres entschieden, weil ich wusste, ich bringe mich wieder dahin und das möchte ich nie wieder erleben, weil man ja eben auch nicht weiß, wie es ausgeht. Also auch Thema Endge. Weiß man, wenn man weiter nicht loslassen kann, dann wird's für einen extrem gefährlich, bis hin, dass es einen selber vielleicht nicht mehr geben kann. Und das wollte ich dann eben nicht. Den klaren Kopf hatte ich bis dahin dort. Und wie gesagt, der Tag war schwer, aber heute, wie ich hier sitze, weiß ich, es war eine schwere Entscheidung, aber die richtige. Und es gibt dann eben andere Dinge, aber dieses Loslassen ist einfach extrem, extrem schwer.
Und bei dir war es sehr medienwirksam, aber viele Menschen empfinden das Leben heute als sehr anstrengend, haben einen Job, finanzielle Verpflichtungen, Familie etc. und hangeln sich Monate, Jahre lang in diesem Graubereich, wo sie sagen, eigentlich bin ich erschöpft, aber ich traue mich nicht, das Gleis zu wechseln, den Job, der sehr anstrengend ist, zu wechseln, weil ich gut verdiene oder weil ich Karriere machen möchte. Und berichte doch mal nochmal so ein bisschen, weil ich glaube, auch über Abschreckung kann man hier einiges erreichen. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, du hattest einen Klinikaufenthalt, aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was in diesen, ich glaube, 4 Monaten war es, was einen da erwartet. Man hört oft, Menschen sind in die Klinik, danach geht es ihnen besser, aber wie sieht denn so methodisch vom Ablauf so ein Klinikaufenthalt aus?
Klinik ist ja, ja, es wird langsam, der Ruf wird anders, aber zur damaligen Zeit war es nach wie vor noch so, Klinik, wirst du mit einer weißen Weste abgeholt, mit dem Kastenwagen und wirst irgendwo reingesteckt in deine Gummizelle und keine Ahnung, kriegst Essen und Trinken. Das hat sich natürlich Gott sei Dank geändert, weil heute sage ich, die Klinik ist für mich damals die einzige Möglichkeit gewesen, wieder zurückzukommen ins normale Leben. Ich beschreibe es eher auch schon so als Oase, weil es der einzige Moment oder der einzige Ort war, mein bisheriges Leben loslassen zu können. Auch eine ambulante Therapie hat bei mir nichts gebracht. War ja auch eben bei Robert Enke so. Das funktioniert nicht. Du fühlst dich wohl in der Therapie an sich, in den 1-2 Stunden. Danach gehst du aber wieder in die alte Welt und hast noch nicht die Strickmuster gelernt, dass du diese alte Welt ignorieren kannst. So, das heißt, du bist die ganze Zeit bis zur nächsten Therapiestunde damit konfrontiert, wieder mit deinen alten Rhythmen, mit deinen alten Mustern. Und die Klinik war einfach schön. Der Anfang natürlich ein bisschen schwierig, weil natürlich auch mit der Unruhe, mit dem einfach Chaos, wo du selber gar nicht weißt, wer bist du, waren dann auch in den ersten 2 Wochen Medikamente für mich nötig, dass ich einfach auch in der Ruhe klar auch loslassen kann. Aber als dann irgendwo auch dieses Ankommen dann auch gefruchtet hat, war ich natürlich der Erste, der sie wieder abgesetzt hat und einfach durch viele Gespräche und einfach das Aufarbeiten, was du ja gar nicht zulässt, also gerade Thema Gefühl, was ja auch ein extremer wichtiger Punkt ist, wenn du das wegdrückst, steuerst du natürlich mit dem Ehrgeiz und so, steuerst du dich geradezu dahin. Und dieses Aufarbeiten, es war nicht viel Arbeit in der Klinik, wo ich denke, oh, jetzt muss ich irgendwas auswendig lernen, sondern es war einfach, du wurdest wieder rangeführt, du selbst zu sein. Das beschreibe ich immer so, dass ich natürlich früh lernen musste, Gefühle wegzudrücken im Osten, mit 12 schon an die Kinder- und Jugendsportschule, war für uns eine Auszeichnung. Bedeutet aber mit 12 Jahren von Montag bis Freitag von den Eltern weg zu sein. Das hat natürlich unheimlich weh getan. Es gab unheimlich viel Heimweh. Es gab auch den ein oder anderen oder die ein oder andere, die es einfach nicht geschafft hat, das auszuhalten. Und das hat dann mit Sport aufgehört. Und für mich war es so genau die gleichen Gefühle, aber einfach eher umgeswitcht. Komm, wir machen es ja für Skispringen. Wir machen es für meine Tournee. Wird schon wieder weggehen, so dieses Wegdrücken. Und das lernst du natürlich dann. Und das ist das, was du, diese ganzen körperlichen und seelischen Signale, die der Körper ja jedem auch heute mitgibt, spätestens beim Aufstehen. Wie habe ich geschlafen? Wie fühlst du dich? Schaffst du den Alltag heute? Das sind Gefühle, die hört man, aber man ignoriert sie, weil man keine Zeit dafür hat, weil das und das ja ansteht und sonst geht's ja nicht so. Und dieses klar wieder zu sich selbst zu kommen, das war das, was man ohne Diskussionen rechts und links wieder lernt. Und nach den 6 oder glaube 7 Wochen Klinik hatte ich das Selbstbewusstsein und auch die Freude, wieder in die alte Welt zurückzugehen. Dass es auch wieder eine Aufgabe wird, das alles anzunehmen, was ich da gelernt habe. Das habe ich dann schnell gemerkt. Also als Beispiel auch habe ich mich ja gefreut, endlich wieder bei meinen Eltern zu sein. Mhm. Und stehe dann an dem Tag aus der Klinik vor dem Elternhaus vor der Tür meiner Eltern und habe wieder dieses Unruhegefühl. Im Nachhinein glaube ich, dass der Körper noch nicht dieses Vertrauen hatte oder die innere Stimme das Vertrauen hatte, weil er gedacht hat, was machst denn du jetzt hier? Wir hatten es jetzt so schön in der Klinik, warum fängst du jetzt dein altes Leben an? Bis er dann mal gemerkt hat, nach 2 Wochen noch nicht mit dem Trainer telefoniert, nach 4 Wochen immer noch keine Schuhe gebunden zum Trainieren oder Laufen gehen. Also dieses langsam wieder Vertrauen finden vom Inneren zum mir selbst oder vom Wesen her, das dauert dann danach. Und das musste ich natürlich auch in verschiedensten Momenten dann auch selber lernen und dieses Vertrauen dann auch zu leben. Ja, und heute ist es wieder so, ich höre wieder auf meinen Instinkt, auf meine Gefühle. Natürlich kann ich sie nicht 1:1 leben, aber am Ende des Tages, auch wenn ich heute wieder über meine Grenzen gehe und auch wenn ich heute vielleicht irgendwas nicht ganz auf dem Schirm hatte und es wird viel zu stressig, weiß mein Körper, er hat diese Ruheoasen, die ich einfach für mich klar setze, da lasse ich nichts ran, die verschiebe ich nicht oder lösche ich nicht und mache ich nicht noch, kriege ich sowieso hin. Nee, ich mach's nicht. Wenn ich merke, dass es an diese Zeit geht, und das sind die klaren Dinge, die ich gelernt habe in der Klinik, hin und wieder sage ich auch, dass es für den einen oder anderen einfach auch dran ist, dass es knallt. Weil es, wenn man, ich kann es auch unterschreiben, wenn man zu tief in seiner Welt ist, in dem gefühlten Hamsterrad, wo ich selber früher auch war, wo ich eingesehen habe, also ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub und ich komme zurück und fühle mich aber auf dem Rückflug, als ob ich gerade hinfliege. Das kann ja nicht sein, dass ein Körper nach 2 Wochen wirklich Ruhe mir kein Signal gibt von wegen, jetzt geht's wieder los, sondern der gleiche Kaugummi, wie ich im auf dem Hinflug saß. Und diese Dinge sieht man dann nicht, dass es vielleicht eventuell am zu viel Training liegt oder einfach mal rausnehmen, sondern man macht da weiter und man möchte an der Konkurrenz dranbleiben und so weiter und so fort. Und klar, an dem Moment, wo man wirklich selber einsieht, also es macht wirklich keinen Sinn, also mit diesem Körper brauche ich jetzt nicht trainieren zu gehen, hast du dann zum Schluss trotzdem vom Kopf her dieses Signal, natürlich kannst du dich jetzt da hinsetzen, nimm dein Getränk, ruh dich aus. Ich habe aber in der Zeitung nirgendwo gelesen, dass irgendeiner vom Ausruhen Weltmeister wird. Also du bist praktisch vom Kopf her in so einem negativen Hinterhereiern, obwohl es gar keinen Sinn macht, weil das klare Signal vom Körper, auch bei meinem 1,5 Jahre vorher schon, bevor der Burnout diagnostiziert wurde, war klar, nimm uns bitte raus. Mhm. Und am Ende hat er recht gehabt. Und das gebe ich auch in den heutigen Vorträgen oder auch Dialogen, die ich mache bei Firmen mit. Hört auf euch. Natürlich nicht 1:1, dass ihr morgens aufsteht, ruft einen Chef an, ich kann heute nicht. Sondern das müsst ihr, gewisse Dinge seid ihr in der Verantwortung, die müsst ihr tun. Aber ihr könnt wählen, euch Zeiten zu setzen, dass ihr euch rausnehmt und guckt nicht rechts und links, was im Internet oder sonst Social Media da irgendwo euch angepriesen wird, was so toll ist. Wenn ihr das Gefühl habt, das seid nicht ihr, dann seid ihr es nicht und lasst es. Mhm. So mache ich es genau heute und deswegen komme ich gut mit der heutigen Welt klar. Kann mich nicht 1:1 leben, aber das sind die Learnings, die ich klar habe, die ich auch, da brauche ich auch nicht diskutieren. Ich weiß aber, wenn Leute auf dem Weg dahin sind oder vielleicht auch zu tief drin sind, ist es unheimlich schwer, diese Muster zu lösen, weil auch meine Eltern, meine Trainer haben mir klar angesehen, das ist viel zu viel, ruh dich aus oder nimm dich zurück. Ich habe ihnen immer gesagt, ich habe alles im Griff, lass mich mal. Und das ist, ab einem gewissen Moment kommst du nicht raus, dann muss es knallen. Und dementsprechend aber, wenn es dann die Klinik ist, ist das genau der Punkt, der dich wieder zurückbringt.
Das ist so interessant, was du sagst, es muss knallen, weil ich darf auch Menschen begleiten, die in der Energiekrise sind und viele berichten, dass sie es als Erlösung empfinden, dass ihnen ein Experte jetzt etwas attestiert, was ihnen die Erlaubnis gibt, mal zurückzutreten oder vor die berühmte Wand zu fahren, weil sie es eben aus eigener Kraft, aus den eigenen Antreibern nicht hinbekommen haben. Und du hast ja auch mal gesagt, dein Burnout war in gewisser Weise auch eine Erlösung für dich, weil du eben die Möglichkeit hattest, dieses Gleis entsprechend zu ändern. Aber wenn du dir mal überlegst, wenn wie viele Menschen heutzutage im Berufsleben stehen, die sich ihr ganzes Leben eben kurz vor dieser Schwelle befinden werden, wo es eben nicht knallt, die sich aber von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr irgendwie durchkämpfen. Das sind aus meiner Sicht die tragischen Schicksale eigentlich. Und da würde ich mir wünschen, wenn man eben hört, was auf einen zukommt, Klinik etc., wenn man nicht handelt, dass man vielleicht auch aus dieser Situation, obwohl der Knall nicht kam, obwohl man nicht gegen die Wand gefahren ist, trotzdem den Mut hat, bestimmte Dinge zu korrigieren.
Es hat sich, das Problem ist natürlich, dass viele Menschen, oder mich wundert es nicht, dass in der heutigen Zeit, so wie sich alles gewandelt hat, uns alles eigentlich das Leben vereinfacht, aber gleichzeitig von unseren Wurzeln komplett wegbringt. Also wir als Sportler haben ja eben noch durch das Training die Bewegung. Und wenn wir dann trainiert haben, kriegen wir ein klares Signal von der Muskulatur, ich bin platt, geht nichts mehr. So komischerweise hören wir da auch drauf. Und dieses Leben heute bedeutet nicht mehr, dass ich Briefe zur Post bringen muss, dass ich irgendwie Dinge tun muss, sondern ich mache das teilweise mit meinem Mobiltelefon. Die E-Mail ist direkt weggeschickt, also sprich der Brief, auf Wiedersehen, das muss nur ein bisschen Finger tippen und tschüss. Und dementsprechend, wenn wir heute vor Aufgaben gestellt werden, zur Wahl, tun wir sie oder tun wir nicht, ist das für uns keine Arbeit mehr. Man sieht aber nicht, wie viel Zeit es am Ende dann doch von unserem Tag wieder nimmt. Nicht mehr körperlich, sondern nur, also wenn als Beispiel, wenn jemand zu dir kommt und sagt, kannst du noch bitte die 100 Kilo 2 Straßen weiter schleppen? So, dann fragst du dich zur damaligen Zeit, okay, ich habe noch nie 20 Kilo hochgehoben, wie soll ich jetzt 100 Kilo 2 Straßen weiter schleppen? Sagst du klar, nee, kann ich nicht. Heute bedeuten die Aufgaben, die auf dich zukommen, kannst du mal drüber lesen, kannst du nochmal kontrollieren, kannst du nochmal das und das machen für unser Projekt und so weiter. Das heißt, du hast keine Körperlichkeit mehr. Du sitzt meistens und am Ende des Tages kriegt dein Kopf nochmal eine Aufgabe mehr und auch der ist belastet. Und da kommst du natürlich dann aus dieser Sache, haben wir Menschen, glaube ich, aus der eigenen Erfahrung mehr Schwierigkeiten, weil wir ja körperlich denken, es geht ja eigentlich. Aber diese Kopfthemen, irgendwie denken wir, sie kriegen sie hin. Also wenn es damals mehr Aufgaben noch das dahin bringen, da noch hinlaufen, da noch was hochheben, da sagen wir klar nein, weil wir merken, nee, geht nicht mehr, weil mein Muskel ist zu. Der krampft also morgen wieder, aber nicht heute. Und die Aufgaben, die heute auf uns zukommen, sind alles nur ein bisschen tippen, ein bisschen wischen. Und wenn du heute im Büro sitzt, von morgens bis abends, ist ja auch eine andere Arbeit, nicht körperlich, sondern eher vom Kopf her, mental. Aber das Gefühl signalisiert dir auch klar gegen Nachmittag, reicht eigentlich für heute. Ist eine klare Grenze von deinem Körper, der dir sagt, geh bitte nach Hause. Wenn du da aber zu deinem Büronachbarn sagst, mir reicht's heute, ich schaffe die E-Mail nicht mehr, der lacht sich ja kaputt. Es ist aber trotzdem so, dass der Körper dir signalisiert, es ist zu viel. Und so geht's in vielen Facetten, ob das die Mutter, die gefühlt 48 Stunden am Tag für ihr Kind da sein will, ist genauso gefährdet für Überlastungen, wie die Führungskraft von einem großen Konzern, der natürlich dann vielleicht auch nicht mehr abschalten kann, weil er dann irgendwie das und das noch erledigen muss und da noch die Verantwortung hat. Wenn du von vornherein nicht klar lernst zu cutten, ist das in der heutigen Zeit völlig wild. Und deswegen gehen die Zahlen, schießen die so nach oben, weil keiner mehr merkt, da noch Follower hochbringen, da nochmal was posten, hier nochmal was lesen. Das sind alles so kleine Aufgaben, die noch zusätzlich kommen, die dich aber auch nicht mehr loslassen. Die dir dann natürlich keinen Schlaf mehr geben, weil du noch das und das im Kopf hast und so weiter und so fort. Das ist ein Kreislauf, der mich nicht wundert. Ich für mich kann klar trennen, weil ich natürlich dann eben schon mal an dem Punkt war, wo es nicht mehr ging. Dementsprechend, wenn irgendjemand zu mir kommt, ich muss das und das noch machen. Nee, muss ich nicht. Muss ich einfach nicht. Weil der Gegenüber weiß es nicht. Der weiß nicht meinen Alltag. Der weiß nicht, dass ich vielleicht heute schon genug für mich um die Ohren hatte. Und dementsprechend heißt zu lernen, klar Nein zu sagen, gewissen Situationen. Nicht aus Alibi, dass man irgendwie vielleicht so die Füße verschränken kann, sondern einfach diejenigen, die wirklich morgens aufstehen und die Welt bewegen wollen, so beschreibe ich sie immer, die dürfen auch gerne Nein sagen.
Ja, absolut. So, du hast dich jetzt in diesem ganzen Prozess stark mit dir und deinem mentalen Setup auseinandergesetzt, was viele Menschen gar nicht so tun. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, versteht man ja, dass jeder Mensch, der so kontinuierlich chronisch über seine Grenzen geht, irgendwelche Treiber haben, die dafür verantwortlich sind. Es muss ja einen Grund haben, warum man seine Signale ignoriert. So, die sind oft in der Kindheit als Glaubenssätze verankert, kann aber auch im Lauf des Älterwerdens passieren. Was hast du denn für dich so, was waren deine Top-Glaubenssätze, deine Treiber, die dich zum einen in diese Krise geführt haben? Und wie hast du die vielleicht umgewandelt, sodass du heute besser in Balance leben kannst?
Das ist eine gute Frage. Ich frage mich heute noch, wo das herkommt, dass ich wirklich immer noch derjenige bin, wenn drei verschiedene, inklusive mir, die gleiche Aufgabe machen. Da tappe ich mich immer, dass ich der Einzige von uns drei bin, der irgendwie noch ein Gefühl hat, es geht noch besser, es geht noch höher, es geht noch schneller, es geht noch weiter. So, und ich kann aber nicht loslassen. Ich habe es damals natürlich, auch da wieder das Beispiel, dass ich nach der Klinik natürlich zumindest mal theoretisch versucht habe, mich selber zu schonen, weil mir klar war, also guck mal, wie du dich in die Sachen reinsteigerst. Also das ist ja nicht normal. Und dann sage ich so, okay, komm, wir machen das jetzt mal 80%, so eine 80%-Einstellung, die drumherum werden wahrscheinlich vom Ergebnis keinen Unterschied sehen und du schonst dich. Ich habe das 2 Monate ausgehalten. Es geht nicht. Das ist auch 80% oder selbst 90% oder 95% sind für mich halbe Sachen. Ich weiß nicht, wo diese Einstellung herkommt. Was ich aber lernen musste für mich, ist, dass ich mir dann wirklich diese klaren Pausen setze, dieses klare Abschalten als Beispiel, auch wie ich früher war, wenn wir vom letzten Wettkampf hatten wir immer Samstag, Sonntag springen, wenn wir am Sonntag nach dem Wettkampf nach Hause gefahren sind, saßen alle im Bus und haben wahrscheinlich gesagt, komm, jetzt sehen wir die zwei Nasen, mal 3 Tage nicht, ja, oder freuen sich auf zu Hause. Was hat der Hannawald gemacht? Ich habe mich mit der Schanze vom nächsten Wochenende auf der Heimfahrt nach dem Wettkampf schon beschäftigt, mit der Form von jetzt, okay, wie war nochmal der Radius, steil und so weiter, wie war die Flugkurve, so. So saß der Hannawald auf der Heimfahrt vom aktuellen, jetzt gerade fertig gewordenen Wettkampf. Und das habe ich geändert, dass ich, wenn ich jetzt, heute sind es Aufgaben wie mal Golf spielen oder Dinge, ja, wenn ich Dinge tue, egal welche Aufgaben, weiß ich, auch da steige ich mich rein, ja. Da bin ich auch vorher nicht zufrieden, bis ich denke, das war's.
Darf ich da kurz unterbrechen? Weil ja. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich habe dich auch bei Ewige Helden in der Vox-Sendung gesehen. Ja. So, und das, wer es nicht gesehen hat, das ist so, da sieht man Sportlegenden, Olympiasieger, Weltmeister etc., die zusammenkommen irgendwo in einem schönen Häuschen oder sowas und Sportaufgaben erledigen. schöne Wettkämpfe. Und abends sitzen sie zusammen und gucken sich ihre schönsten Szenen ja. der Karriere an. Für mich ging das runter wie Öl. Es war wieder zurück in die Jugend. Aber ich habe Menschen, die es auch geguckt haben, gesagt, beim Sven Hannawald ist noch genau der gleiche Ehrgeiz im Spiel, den er früher hatte. Andere waren ein bisschen relaxed, hatte ich das Gefühl, aber man hat gesehen,
nach außen
vielleicht,
außen.
Ja. Aber auch weil ich dich immer speziell im Auge hatte aufgrund deiner Vita, ich habe irgendwas in dir gesehen, wo ich gesagt habe, du bist noch nicht entspannt geworden bei solchen Showkämpfen und da habe ich mich auch ein bisschen wiedergesehen. Dahingehend, dass ich nach meiner Tenniskarriere nie mehr Tennis gespielt habe. Ich habe 1, 2, 3, 4 Mal noch so ein bisschen, aber das, was du beschrieben hast, ich habe diesen Wechsel in ein Hobby, habe ich nie hinbekommen. Weil sobald ich auf dem Platz stehe, den Geruch von Bällen merke, den Schläger in die Hand nehme, dann ärgere ich mich ohne Ende, wenn ich Fehler mache. Ich ärgere mich, dass mein Handgelenk nicht mehr so schnell wie mit 17 ist und deshalb habe ich irgendwann gesagt, warum soll ich es tun? Es macht mein Leben nicht schöner, sondern weniger schön. Ich gucke sehr gerne im Fernsehen, ich liebe die Sportart, bin maximal mit Leidenschaft dabei, war vor 2 Wochen in Stuttgart beim Rasenturnier, habe mir das Finale angesehen, alles gut, aber selber werde ich nicht mehr spielen, weil ich diesen Switch, ähnlich wie du es beschreibst, nie hinbekommen habe.
Ja, und aber wie gesagt, die Einstellung, ich weiß nicht, wo sie herkommt. Meine Eltern haben mir auch nicht gepredigt, dass nur die Nummer 1 zählt, sondern das ist einfach so, wie es war, waren sie zufrieden und ich natürlich auch vom Gefühl her auch mit anderen Plätzen jenseits der 1 zufrieden war, wenn ich wusste, ich habe heute das gegeben, was ich hatte. So, was ich zur Verfügung hatte, hatte heute kein Glück oder dann war ich halt nur Zehnter, dann war das für mich okay. Ich musste jetzt nicht immer, es gab ja auch welche, die jetzt, durchgedreht sind, wenn sie Dritter waren, weil sie nur gewinnen wollten. So war ich natürlich nicht. Sondern es ging immer nur darum, dass ich ein Gefühl haben musste, dass ich heute und hier mit dem Körperlichen, was mir zur Verfügung stand an dem Tag, dass ich da alles 100% abgerufen habe. So, und dann war das wurscht, welche Zahl davon stand.
Okay. Das heißt, es war gar nicht so der Ergebnisgetrieben,
nein,
sondern leistungsgetrieben.
Ganz genau. Und gerade Ewige Helden war natürlich so ein Punkt. Das sind natürlich jetzt keine Menschen oder Sportler oder Sportlerinnen mit dabei, die dann irgendwo mal ja in der Jugend mal das und das erreicht haben, sondern es sind alles Olympiasieger, ja. Weltmeister und dementsprechend merkst du der Sendung direkt an, warum die Weltmeister und Olympiasieger waren und auch im hohen Alter natürlich noch den Ehrgeiz haben. Das macht sie aus und aber um zurückzukommen dann auch wieder zu mir, ist, dass ich lernen musste, dass ich wirklich abschalte und das ist auch der Unterschied. Es gibt viele Skispringer auf der Welt, die andere Dinge erreicht haben oder auch teilweise mehr erreicht haben als ich und haben auch kein Burnout. Was haben die gelernt? Dass die natürlich dann, wenn der Wettkampf rum ist, abschalten. Dass die einfach rausgehen aus der Situation, dass sie was Gutes tun. Und das ist genau das, was ich von Anfang an leider nicht gelernt habe. Weil natürlich das mehr tun meine Erfolgsformel war. Dass ich natürlich nach oben komme. Warum soll ich diese Erfolgsformel cutten? Dass ich dann mitspringe? Auf keinen Fall. So, und das der Unterschied aber nicht sehr groß ist, wenn ich nach Hause gefahren wäre, mich zu neutralisieren, andere Dinge in den Kopf, dass ich den Abstand bekomme, dass ich mich wieder freue auf diese Aufgabe. Da kam ich damals nicht raus und das war nach der Klinik einfach und nach dem mal ausprobieren mit einer 80%igen Lebenseinstellung da durchs Leben zu cruisen, war das an mir, dass ich wusste, egal was ich mir zumute, also auch nicht zu allem Ja und Amen sagen, wie sonst immer, sondern auch klar auszugliedern, tue ich mir das an oder nicht? Also ich beschreibe es immer eher schon, tue ich mir das an, weil ich weiß, ich steigere mich da rein. Ich habe da auch Spaß dabei, mich reinzusteigern. Mhm. Es ist keine Qual, sondern ich liebe es da irgendwie noch so das kleine Zehntel da noch zu finden, um dann zu wissen, jawohl, das war geil. Und dann brauche ich aber auch, weil das mehr Energie kostet, die Pausen dafür. Und dieses Tun und Ruhe an mich ranlassen, das ist für mich klar gesetzt, dass ich jetzt in den Wochen, unter der Woche immer wieder meine Auszeiten habe, die sind fix, die sind jetzt nicht immer Montag 11 Uhr und Mittwoch 10 Uhr, sondern es sind Zeiten, Das kann auch mal, wenn ich die immer leben kann, dann reichen da auch mal eine halbe Stunde, um einfach mal wieder zu mir zu kommen und einfach mal mit Gedanken zu tun, jetzt bin ich noch auf dem richtigen Weg und alles.
Wie sieht so eine Auszeit dann aus? Das, wo sitzt du, was machst du, guckst du Netflix oder bist du in der Natur?
Es ist verschieden.
Oder?
Es ist, gibt Momente, wo ich natürlich, wenn ich körperlich gearbeitet habe, ich sag trotzdem, das Wichtigste für uns Menschen ist die Bewegung. Wenn ich aber jetzt etwas hinter mir habe, wo ich natürlich auch körperlich extrem gefordert war, dann brauche ich die Bewegung nicht. Also ein bisschen, man kennt ja immer noch, du ja auch, das Auslaufen. Mhm. Also ein bisschen Bewegung ist gut. Bekommt man natürlich immer durch unsere Hündin, dass man einfach locker spaziert. Aber dann kann es auch mal sein, dass ich mich einfach aufs Sofa werfe und gefühlt nach 3 Stunden irgendwie mal versuche, wieder aufzustehen. Das kann es auch geben. Aber am Ende ist viel Bewegung in meinem Leben.
Sieht man auch nicht, für die, die nicht das Video sehen, du bist
topfit. Der Skispringer, ne? Das ist, da gibt es relativ wenige, die aufhören und die dann, ich habe natürlich auch zugenommen, aber das sieht man mir nicht an. Es war dann früher schon auch noch viel weniger. Aber es kommt drauf an, was ich hinter mir habe. Wenn ich jetzt irgendwo merke, ich war kurzzeitfristig unterwegs und mein Körper signalisiert mir, Energie ist da, dann liebe ich es, in meinen Kraftraum zu gehen, die Gewichte herumfliegen zu lassen. Natürlich auch vom Körperlichen her fühle ich mich besser, wenn die Muskulatur einfach ein bisschen gefordert ist, weil Körper dann einfach gerade ist. Mhm. Ansonsten habe ich auch Knie und Hüfte und so ein bisschen Rücken von damals. Wenn ich aber merke, ich komme zum Beispiel von einer Tournee, ja, die dauert natürlich länger, ich bin auch da viel mehr mit dem Kopf drin, weil natürlich viel mehr passiert, ich aber trotzdem als Experte den Zuschauern mitgeben möchte, wieso, weshalb, warum jetzt der Favorit hinten ist und ganz anderer von, und das zieht mich ein bisschen mehr in den Bann. Und da komme ich nach Hause und da habe ich schon von vornherein vom Gefühl her Energielevel 50%. Da brauche ich nicht in meinen Kraftraum zu gehen, weil ich weiß, ich schaffe eh nicht die Gewichte, die ich letzte Woche geschafft habe. Da ist es an mir, einfach mal einen schönen Spaziergang zu machen, einfach die Birne frei zu kriegen, einfach mal die frische Luft zu genießen, Natur zu genießen. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann irgendwie auch mal länger unterwegs war, lasse ich alles stehen und liegen und genieße die Familie. Also das sind so ein paar Momente und auch das signalisiert mir mein Körper. Ich muss da jetzt nicht mehr einen Plan machen und habe eine App, die durch Zufall mir irgendwas aufploppen lässt, was ich denn heute mit mir anstellen könnte, was mich ablenkt und wieder zufriedener sein lässt, sondern das Gefühl sagt mir, was für mich jetzt gerade in dem Moment gut ist. Für mich ist aber wichtig wirklich, dass es diese Zeiten gibt und das, die muss ich mir klar setzen. Ich beschreibe es immer früher, warum auch in der heutigen Zeit natürlich die Menschen nicht mehr rauskommen aus dem ganzen Chaos, ist vor der Handy-Generation war klar, wenn ich vom Freitag von der Arbeit nach Hause fahre, erreicht mich bis Montag früh niemand. Das heißt, ich hatte Samstag, Sonntag klare Tage für mich und die Familie. Wie ist es heute? Ich fahre nach Hause, bevor ich zur Haustür reingehe, gucke ich nochmal ins Handy, welche E-Mail kam und wenn irgendeine wichtige dabei ist oder 2, 3, sind die im Hinterkopf und die werden dann nach einem schönen Frühstück mit der Familie am Samstag, irgendwo gibt es ein Loch, wo man sagt, komm, mach ich schnell. So, und daran sieht man, wie wir in den Bann kommen, wo wir gar nicht mehr merken, wie wir uns selber die so wichtige Zeit für unseren Ausgleich nehmen. Und wenn wir den Ausgleich nicht haben, woher soll die Motivation für den Beruf kommen? Das ist ein Kreislauf, das ist für mich ein klares Bild. Und wenn damals hatten wir diesen Schutz eigentlich der Nichterreichbarkeit und somit hatten wir Tage, da war es uns gefühlt Sonntagnachmittag, die arbeitende Generation so langweilig, dass ich mich auf Montagmorgens gefreut habe, dass endlich mal wieder was losgeht. Mhm. So, und heute ist es so, dass schon am Sonntagvormittag immer noch nicht das Gefühl sich eingestellt hat, ich bin wieder energiegeladen, weil viele Dinge intuitiv passieren, wo wir nicht merken, dass wir uns die Dinge wegnehmen. Und diese Inselzeit beschreibe ich es bei mir immer. Die setze ich bei mir klar in der Woche 2, 3 Mal. Und da kommen natürlich dann auch Anfragen. Und wenn Anfragen auf diese Zeit kommen, wo ich gedacht, ach, Donnerstag wollte ich eigentlich 11 Uhr ein bisschen laufen gehen oder ein bisschen trainieren, gucke ich, kann ich das irgendwann anders noch machen? Kann ich es am Vormittag vielleicht machen oder vielleicht am Spätnachmittag oder vielleicht am Freitag? Wenn ich diese Zeit verschieben kann, sage ich, alles klar, mache ich noch. Wenn es aber daran geht, die Zeit zu löschen, sage ich nein. Und das habe ich gelernt. Und das müssen auch die Leute draußen lernen, dass sie sich selber wieder schützen vor der Außenwelt, weil die erdrückt einen. Das ist einfach, das sind nicht viele große Aufgaben, wo man immer sagt, ja, mache ich noch. Ah ja, klar, geht. Ja, ja, super, mache ich. Die erdrücken uns. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir keine Luft mehr kriegen.
Mhm. Sehe ich auch viel von meinem aktuellen Verhalten, selbst wo ich schon über diese Dinge nachdenke, aber dieses Klare, also das einfach als als feste Blöcke in der Woche zu definieren. Da ist auf jeden Fall noch Luft bei mir da.
Gehe ich von aus.
Ich habe zwei Fragen, Sven, dazu. Und zwar, wenn Menschen wissen ja, dass sie eigentlich Pausen bräuchten. Mhm. So, und dann gibt es aber zwei, nach meiner Erfahrung, Hauptausreden. Das eine ist, ich habe keine Zeit. Was nur eine andere Formulierung für ich priorisiere das nicht ist. Und das zweite, was ich aber auch bei vielen Menschen erlebe, viele, mit denen ich arbeite, ist so ein schlechtes Gewissen, was so im Hinterkopf ist. Wenn man nicht produktiv ist, wenn man sich nicht noch mehr um die Familie kümmert, nicht noch fleißiger im Job ist, so dieses Gefühl, faul zu sein fast schon, wenn man einfach mal nichts tut. Kennst du auch dieses Gefühl aus deiner Sportler- oder Jetztzeit? Und was kannst du Menschen, die sich da davon angesprochen fühlen, mitgeben, wie man diese Stimme ein bisschen leiser kriegt oder vielleicht sogar ganz los wird?
Ich glaube, das sind einfach die klaren Dinge, die von uns oder an uns getragen werden von außen. Also ich merke ja selber das Beispiel Thema Social Media. Ja, so, jetzt ist es natürlich klar, überall ist jeder ein Social Media Star und jetzt merkt man natürlich irgendwie, würde man vielleicht auch gern dazugehören, ja, aber man merkt, irgendwie sind das Prozesse, die man nicht gelernt hat oder die man vielleicht auch gar nicht kennt vom Aufwachsen her. Also Social Media gab es in meiner Jugend nicht. Heute ist das was anders, da die heutige Generation wächst damit auf. Dementsprechend ist es ein anderes Umgehen. Aber ich jetzt sehe in Social Media natürlich eine Möglichkeit, weiter meinen Fans zu zeigen, wo ich was mache. Hab hin und wieder auch die Tendenz, wie natürlich bei allem, was ich mache, mich da zu verbessern, indem ich mehr Follower bekomme. So, jetzt heißt das für mich natürlich, klar, ich muss da mehr tun. So, und jetzt sehe ich aber, dass irgendwie so ein genannt Algorithmus mir klar definiert und klar sagt, okay, ich fördere dich, wenn du mehr Zeit investierst oder ich lasse dich links liegen und dann kannst du so bleiben, wie du bist. So, und jetzt habe ich natürlich für mich teilweise auch hin und wieder Gedanken, oh, ich sollte eigentlich. Und daran sehe ich ja schon, ich sollte, also mein in dem Moment sagt mir mein Gefühl, klar, lass den Scheiß, brauchen wir nicht.
Das Gefühl aber der ist Kopf, nicht, ich will, sondern
ja,
ich sollte.
Und der Kopf von außen, alles, was ich so natürlich zugetragen bekomme von den 4 Millionen Follower und da wird Geld verdient. Also das sind ja alles Dinge, die mein Kopf aufnimmt und sagt, oh, du kannst ja Geld damit verdienen. So, aber mein Gefühl sagt, klar, lass den Scheiß. Und dementsprechend habe ich auch bei mir, Thema Social Media, immer so kleine Kämpfe in mir, was ich denn jetzt tun soll. Und mal forciere ich es und merke, ah, oh, war Rotz. Mal ist es so, dass es ganz gut war. Also gibt es auch da immer Momente, wo ich dann auch mal mehr tue, weil es mir natürlich auch vom Körperlichen wahrscheinlich in der Situation besser geht. Und dann gibt es Momente, wo ich merke, ah, ist schwierig. So. Und dann ist aber über dem allen gesetzt der Algorithmus, wo ich weiß, okay, auch wenn es mir heute schlecht geht, muss ich was tun. Und wenn ich dann die Generation bin, die dann was tut, gehe ich klar über meine Grenzen. So, und deswegen, das ist einfach eine klare Regel für mich. Oder ich kann alles tun, was ich möchte. Ich beachte nur immer die zweite Seite oder beziehungsweise ich brauche da nicht rumheulen, wenn es mir im Nachgang schlechter geht. Weil es war klar, vom Signal, vom Körper her, ist irgendwie doof. Mhm. Und ich sage, okay, nee, Körper, lass mal, wird schon wieder, geht drüber. Brauche ich mich nicht wundern, dass mir schlechter geht. Und dieses von außen so in so Zwänge reingedrückt werden, weil du überall Beispiele siehst, wie toll das sein kann, wenn man das tut. Obwohl dein klares Gefühl sagt, nee, ich will es doch nicht. Also wir haben es bei meinem Papa auch probiert. Er ist viel im Wald, macht viel Holz, jetzt nicht mehr, weil er ein bisschen älter ist. Aber damals hatten wir ihm ein Handy nahegelegt, ja, weil natürlich er hin und wieder auch einen Finger gehalten hat, komm, wir müssen mal schnell ins Krankenhaus, weil er sich einen Finger abgesägt hat, so, ja. Mhm. Jetzt wollten wir natürlich, wenn irgendwas sein sollte, dass er uns vielleicht anruft, dass wir vielleicht früher helfen können, vielleicht ist was Schlimmeres passiert. Der ist ohne Handy aufgewachsen, ohne Standshandy, zu Hause neben der Kaffeemaschine und er war im Wald. Also sprich, gewisse Sachen kriegst du nicht mehr raus und deswegen sage ich auch, die heutige Generation wächst anders mit dem Thema auf und ist komischerweise auch anders. Also die forcieren natürlich mehr, aber komischerweise haben die trotzdem ein Gefühl für ihren Ablauf, weil sie dann Thema Arbeit, die uns ja eigentlich wichtiger ist, aber keine Ahnung, wie die es später mal machen, ist mir auch egal. Aber sie gehen hin und ihnen ist Urlaub wichtig, ihnen ist Freizeit wichtig. Ja, so. Wir früher, wie viel Geld gibt's? Ah ja, kriege ich schon irgendwie hin. Also da sieht man schon den Unterschied, wie es heute ist und wie damals. Aber zurückzukommen, ich bin anders aufgewachsen, mein Körper, mein Gefühl, meine innere Stimme, die die erzählt oder redet mit mir anders und dementsprechend habe ich viele Dinge, die ich dann eben lasse, die vielleicht andere Dinge machen. Und es gibt viele Leute, die Social Media schwören und denen es gut geht dabei und dann sollen sie es doch tun. Und das ist ja auch der Unterschied zu uns Menschen. Wir sagen immer, wir sind alle Individuen. Warum sollen wir alle den gleichen Käse machen? Also der eine macht so und der andere so. Wir haben doch die Wahl in der heutigen Zeit. Und dieses über die Grenzen gehen ist eben genau der Punkt. Das kann ich machen, wenn ich jung bin sowieso. Also wenn ich heute einem 25-Jährigen irgendwas erzähle von Balance im Leben, der lacht sich kaputt, sagt, mach du nur. Ja, hätte ich früher auch. Aber irgendwann kommt der 25-Jährige auch mal, wird er 30, 35. Dann sind auch seine körperlichen Prozesse eine andere. Und dementsprechend wird er auch mehr müde sein als frisch fidel. Mhm. Und das sind die Dinge, die man klar irgendwo aus meinen Erfahrungen, weiß ich die für mich. Und versuche ich jetzt auch mit deinem Podcast natürlich dann auch weiterzugeben, um vielleicht den ein oder anderen im Gewissen zu packen und stimmt, klack, macht's und dann genau, okay.
Ich fand da jetzt eine wahnsinnig spannende Erkenntnis für mich, weil viele, die zuhören, sind schnell dabei und finden Ausrede, warum es bei ihnen alles ganz anders ist. Dass der Job einem Zwänge aufsetzt etc. Aber gerade diesen Effekt, den du gesagt hast, im Privaten gibt es ja auch noch so viele Dinge. Und man hat zwei Optionen. Entweder man möchte jetzt in deinem Beispiel auch 2 Millionen Follower auf Instagram haben, dann muss man die Arbeit reinstecken. Mhm. Und wenn es einem dann schlechter geht, wie du gerade sagst, darf man sich nicht beschweren, weil das war der Preis, den man für dieses Ziel eben erbringen muss. Oder man sagt, nein, mir ist meine Gesundheit oder mein Wohlbefinden wichtiger, aber dann auch nicht jammern. Mhm. Und ich glaube, Menschen nehmen oft die Kombination aus beiden. Sie wollen die Arbeit nicht reinstecken, aber trotzdem das Ergebnis haben. Und das ist ein klarer Pfad in die Unzufriedenheit, in die Neidsituation, die viele treibt.
Ja, wir Menschen wollen ja irgendwie doch auch irgendwo unsere Ruhe am Ende, ne? Es gibt ja keinen, der irgendwo die ganze Zeit im Chaos leben möchte. Und deswegen glaube ich, dass viele davor abschrecken. Eigentlich haben sie das Gefühl für sich selbst und würden gern Nein sagen. Sie wollen es sich aber nicht erklären. Und deswegen schwimmen sie einfach immer mit. Ja, mhm. Sie wollen nicht als derjenige gelten. Ach, guck mal den an. Hat heute schon wieder blaue Socken an. Also so Gesprächsstoff sein. So. Und das müssen die Leute lernen, weil die Richtung, die wir alle gehen, die entfernt uns von unserer eigentlichen Grenze, belastbaren Grenze. Ich habe mir noch nie ein Bein gebrochen, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nachzuvollziehen, wie es sich anfühlt. Und da habe ich Horror davor. Mhm. Ja? Und das sind, glaube ich, klare Grenzen, wo wir uns vielleicht reindenken können. Und in der heutigen Zeit mit den vielen kleinen Aufgaben, wo es nur noch ums Mentale geht, wenn die Zentrale oben belastet ist, kann die keine klaren Entscheidungen mehr treffen, sondern dann geht man immer irgendwie den Weg, dass, ach komm, ich schwimme mal so ein bisschen mit, ich will da einfach nur meine Ruhe und oh, muss ich zwar irgendwie gucken, dass ich es hinkriege, aber irgendwie, ja, ist mir alles zu doof und zu blöd. Und wenn wir klar in der Entscheidung wären, wenn wir wirklich im Hier und Jetzt wären, dann wären wir auch klar zu sagen, nee, und dann wäre es uns auch egal, ob irgendeiner anfängt rumzudiskutieren, weil ich ihm dann erkläre, warum ich Nein gesagt habe. Mhm. Und diese Zeit wollen wir uns nicht nehmen, deswegen schwimmen alle mit. Obwohl sie innerlich spüren, es ist komplett der falsche Weg und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das und das. Und es heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwo zu allen Nein sagen muss, sondern dem einen macht das eine nichts aus und das andere aber und beim anderen genau umgekehrt. Also, und diese innere Stimme, die leitet uns. Die leitet uns von Geburt an. Das ist eigentlich die vertrauteste Person, die wir haben. Jeder einzeln für uns selber. Ich kann mich jetzt nicht erinnern an, was sie mir mit 2 Jahren gesagt hat, sondern ab einem gewissen Zeitraum spürt man, auch Kinder spüren, haben sie vor etwas Angst oder macht es denen gar nichts aus oder tun sie sich schwer in anderen Sachen. Also sie haben ja, Kinder merkt man ja auch, wo wir Erwachsene denken, ja, was ist denn jetzt mit dem wieder los oder mit der wieder los? Mhm. Die haben ihre innere Stimme, die leben sie und das verlernen wir, weil wir natürlich als Erwachsene, klar, müssen jetzt funktionieren und haben ja Verantwortung und ja, genau. Und das ist dadurch, dass der Alltag sich so enorm von uns weiter entfernt, müssen wir schleunigst lernen, uns wieder zu integrieren als Mensch und dementsprechend nach außen klar zu dir zu signalisieren, hier ist Schluss und da geht noch ein bisschen oder ganz und gar nicht.
Mhm. Jetzt sprechen wir in diesem Podcast, der Name ist ja auf und ab, darüber, was Menschen, die es geschafft haben, nach einer Krise, einer gesundheitlichen, einer mentalen Krise eben nicht im Tal liegen zu bleiben, sondern daraus wieder hochzukommen, vielleicht sogar stärker zurückzukommen. Und wenn ich dich heute so erlebe, was du sagst, wie deine Augen funkeln, wie körperlich fit du bist, dann ist mein Eindruck, dass du schon sehr gute Lehren aus deiner Krise gezogen hast. Wenn wir jetzt mal von dir weggehen, und du, dein Werdegang, aber auch du triffst viele Menschen, sprichst mit vielen Menschen. Was würdest du sagen, welche Faktoren müssen zusammenkommen? Welche Fähigkeiten müssen Menschen besitzen, damit sie es schaffen, aus sich von Krisen nicht brechen zu lassen, sondern eben gestärkt daraus hervorzukommen?
Es braucht, glaube ich, mehr Beispiele, mich einbegriffen, wo die Leute vielleicht dann, Ich möchte mich jetzt nicht beschreiben, dass viele Leute auf mich aufsehen, als ob ich jetzt der ganz Große wäre. Bin ich, also jetzt vom Instinkt her bin ich nicht.
Ja.
Aber um dann auch mit den Beispielen selber zu merken, oh, ist ja auch nur ein Mensch. Und dem geht es ja genauso wie mir. Ja, also wir nehmen immer, also Agenturen ja auch, teilweise sind ja immer so, beschreiben nach außen, wenn es einem Sportler oder Sportlerin nicht geht oder der Person, die die Agentur dann auch nach oben mitzieht. Beschreiben wir dann immer so Punkte, wenn es nicht funktioniert, ja, kleine Auszeit, länger Urlaub und so weiter, ein bisschen Verletzung, irgendwas kann man ja immer vorleben, obwohl es eine ganz andere Hintergrundgeschichte gibt. Und alles, was heute alles so ultra positiv beschrieben wird, alle, die jetzt Superstars sind, weiß ich, denen muss Zeit fehlen, um sich zurückzuziehen. So, jetzt hat man auch in der Musikbranche, irgendwie hört man immer im Nachgang Schwierigkeiten, ja, es ist so, mentale Auszeit und so weiter. Klar könnte man auch sagen, dass es in Richtung Depressionen oder auch Burnout geht. Noch ist es so, dass das immer so ein No-Go ist, dieses als Agentur mit reinzunehmen. Aber es braucht mehr Beispiele. Ob das jetzt eine Simon Biles ist oder Naomi Osaka. Das sind einfach aus unserer Sportwelt sind das wichtige Beispiele, wo du wirklich klar siehst als junger oder als junge Sportlerin, das ist toll, Erfolg zu haben, aber es gibt eine zweite Seite und die wird leider immer ignoriert. Und die Beispiele braucht's. Ich für mich war schon immer authentisch und habe auch früher, wenn es mir nicht gut ging, hat man mir angemerkt, dass es mir nicht gut ging. Und wenn man nachgefragt hat, habe ich nicht gesagt, ach nee, wird schon weggehen, sondern habe ich gesagt, was war. Und das gehört einfach zum Leben dazu. Und ich würde es aber nicht ändern. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, im Nachhinein wollte ich eigentlich keinen Burnout, dann gebe ich mich mit dem 7. Platz bei der Tournee 2001, 2002 zufrieden. Auf keinen Fall. Ich nehme das so, wie es war, musste aber einsehen, dass ich einfach gewisse Dinge zur damaligen Zeit nicht lernen konnte, weil es die Beispiele damals nicht gab. Und jetzt als Junge, wenn ich anfangen würde, würde ich klar mit im Alter von 20, 22, 23, würde ich ja die gleichen Symptome haben. Und ich hätte den Vorteil, dass ich habe ja auch Ernährung, alles Mögliche gelesen, auch Pfeiffer's Drüsenfieber gelesen, wo ich eigentlich am Anfang gedacht habe, das geht in die Richtung, aber dann hat zu der Müdigkeit und Abgeschlagenheit hat einfach die Unruhe gefehlt. Also war das irgendwie, und Arzt hat ja auch gesagt, boah, wenn man die Werte sieht, klar, boah, wie Sportler, das sieht man's, hat mir nicht geholfen. Und das sind die Dinge, wo man dann einfach so ein bisschen dann die Beispiele braucht und auch den Lesestoff in der heutigen Zeit. Und da würde ich dann mit 2023 drüber stolpern über einen Bericht von Burnout und würde mich da wiedererkennen. Und hätte dann sofort die Möglichkeit, okay, ich kann jetzt so weit, oder die Wahl, ich kann jetzt so weitermachen. Oder mir ist ja mein Skispringen heilig, also ändere ich doch lieber Dinge und belese mich mehr, was das Burnout-Thema angeht, Depressionen angeht und würde relativ schnell merken, dass ich selber derjenige bin, der mich da reingebracht hat. Aber auch, das klingt jetzt negativ, aber ich habe es ja trotzdem für den Erfolg getan. Ich bin heute unheimlich stolz auf die Tournee und auf die Skiflug-Weltmeisterschaften, die zwei. Das hat sich alles gelohnt, ja. Mhm. Und es hat aber auch gekostet. Und dieses Kosten hätte ich minimieren können. Mhm. Ja, ich hätte trotzdem trainiert, aber ich hätte mehr Acht gegeben, dass wirklich der Hannawald, wenn der am Sonntag im Bus nach Hause sitzt, dass er dieses Skispringen abschaltet und nicht schon wieder an die nächste Schanze vom nächsten Wochenende denke. Diese Dinge hätte ich mir angenommen und das hätte mir, glaube ich, geholfen, wie es mir heute auch hilft.
Und das, was du sagst, Skispringen ist für den anderen seine Firma, die er aufbauen möchte. Klar. Für den dritten ist seine Karriere, für die vierte ist es die Familie. Aber das, was du gerade sagst, zu erkennen, wenn man so weitermacht, wird ein Punkt kommen, wo das alles auf dem Spiel steht. Mhm. Und es eben nicht so weit kommen zu lassen, sondern sich von Menschen wie dir eben da auch inspirieren zu lassen. Du hast jetzt über verschiedene Aussagen schon eine Frage, die ich wusste noch nicht, wann ich sie stellen werde, aber ich muss sie gar nicht mehr stellen, weil du hast sie beantwortet. Und das ist, was ich mich generell im Leben eigentlich frage. Frage ist, die, die ihre Sportart, ihre Disziplin dominieren, das bist du im Skisprung gewesen, das ist ein LeBron James, ein Cristiano Ronaldo, ein Roger Federer, so, die sind ja alle fanatisch im positiven Sinne, wie du es beschrieben hast, sofort mit dem Kopf bei der nächsten Schanze etc. Und was viele Menschen sich ja fragen ist, ist das nicht der notwendige Preis, den man zahlen muss, um diese Exzellenz zu kreieren? Und was du jetzt gesagt hast, ist, die Lösung ist eigentlich, genauso akribisch zu bleiben, aber on top noch diesen Recovery-Part, diesen Erholungspart genauso zu perfektionieren wie eben den Belastungsteil. Das heißt, die Lösung für Menschen, die diesen Antrieb haben, ist nicht auf 80% zu gehen, sondern bei 110% zu bleiben, aber in der weiteren Zeit eben nicht, was junge Menschen so tun, gerade Sportler. Ich hatte gestern den Arne Greskowiak, ich weiß nicht, ob du den kennst, Athletiktrainer von den Basketballern, von den also der Nationalmannschaft, von Eishockey. Und er sagt, die jungen Menschen, die haben natürlich Bedürfnisse wie jeder andere auch, feiern, trinken etc. Aber es kommt der Punkt Ende 20, wenn die ersten Verletzungen kommen, Anfang 30, so und da enden manche Karrieren. Und ein Cristiano Ronaldo sieht heute noch aus wie viele mit 25 nicht, weil er eben diesen Erholungspart schon sehr früh in seiner Karriere auch integriert hat. Und ich glaube, das können sich Business-Athleten auch als Vorbild nehmen, dass man nicht zwingend seine Ambitionen runterschreiben muss oder eben kleinere Brötchen backen muss, sondern dass man seine Treiber ausleben kann, wie man es möchte, aber zusätzlich eben noch, wie du sagst, lernt abzuschalten und nicht direkt auf die nächste Schanze wieder mental zu gehen.
Ja, das ist, man sieht da dann auch gerade, was macht Feiern mit einem. Ja, speziell wenn diese Feierlichkeiten werden ja dann auch immer, je höher die Anspannung ist, extremer. So, und warum? Weil man natürlich dann irgendwo schon auch sieht, dem Ganzen entfliehen zu können. Weil man dann irgendwo einfach auch, ob das jetzt mit Alkohol oder sonstigen Themen sind, sehe ich das aus der entfernten Brille, natürlich dann auch so, dass man da natürlich Dampf ablassen kann. Ja, oder einfach dann
fliehen kann.
Ja, einfach entfliehen kann, aber sieht nicht, was der Hintergrund ist, sondern am Ende setzt sich fest, ich kann so bleiben, wie ich bin, ich muss nur feiern gehen. Bringt ja nichts, ne? Für einen Sportler eigentlich leistungstechnisch völlig blind, aber gut, ist dann halt einfach so, in dem Moment, so wie der Sportler ist, bringt das Feiern was, weil er eins kann, loslassen. So, und das konnte ich natürlich im Nachhinein ja auch nicht, weil ich wusste, durch die Feierlichkeiten, selbst nach der Tournee, im Nachhinein heute mit der Einstellung wäre ich liebend gern feiern gegangen. Aber ich konnte es nicht, weil ich natürlich dann irgendwo auch nicht riskieren wollte, dass ich jetzt gerade mein Level, was ich so die letzten Jahre zusammengestrickt habe, möchte ich nicht riskieren, dass ich dann am Ende sage, die Feier nach der Tournee hat eigentlich den Rest meiner Karriere gekostet. Also du kommst nicht mehr aus so einem Kreislauf raus, obwohl es dir auch hin und wieder mal gut tut. Und dieses immer Zwängen und mein Gefühl hat damals auch öfter wahrscheinlich gesagt, komm, geh mal richtig feiern mit den Jungs. Lass dich einfach mal am Punkt lecken und fertig, ja. Und da war wieder dieser Kopf, ja, kannst du gerne machen, aber vom Feiern wird man kein Weltmeister. Also weißt du, das Gefühl, komme ich wieder drauf zurück, dieses innerliche Gefühl sagt uns eigentlich, was gut ist. Und wenn ich es dann von außen betrachte, warum muss ich jetzt feiern gehen? Also ich bin Sportler, ich trinke Alkohol, macht gar keinen Sinn, Regeneration, macht gar keinen Sinn. Da muss ich doch eigentlich sagen, warum habe ich meinen Körper das Gefühl, dass ich jetzt extrem feiern soll? So, dann komme ich relativ schnell darauf zurück, dass ich es vielleicht vom Training, von der ganzen Anspannung vielleicht übertrieben habe. Vielleicht mache ich ja ein bisschen weniger, da effektiver und beschäftige mich nicht nach dem Training jetzt in meinem Beispiel noch mit dem und dem und dem, sondern lass das einfach mal und vielleicht muss ich ja dann gar nicht feiern gehen, weil ich dann zu so einem Punkt gar nicht komme, dieser inneren Drucksituation vom Zylinder her. Und das sind die Dinge, klar, ich rede heute klar und komme da klar rüber, aber ich war derjenige, der damals selber tief drin gesteckt ist und selber nicht rauskam, weil ich einfach damals keine Beispiele hatte, wo ich mich selber wiedergefunden habe. Ich meine, klar, mein großes Idol, Michael Schumacher, aber auch der hat von Anfang an für sich klar, war auch ehrgeizig und Perfektionist und konnte nicht loslassen, aber er hat sich trotzdem durch Familie, hatte einfach viele Dinge gehabt, die ihn rausziehen, mit Gewalt rausziehen. Ne? Mhm. Wenn er irgendwie zu Hause noch von der Formel 1 erzählt, dann hat bestimmt Corinna irgendwann mal gesagt, Michael, komm, bleib ruhig. So, jetzt hatte ich keinen Familienleben, bewusst nicht, weil ich es gar nicht zulassen konnte, von dem Gefühlsthema aus. Aber das sind die Momente, es gibt die Beispiele, wo es funktioniert und aber jetzt so Beispiele, dass es an Schwierigkeiten gab es für mich nicht. Die gibt's heute. Und wenn ich heute aufgewachsen oder aufwachsen würde mit dem Gleichen, dass der kleine Sven Skispringen im Fernsehen sieht, genauso geht, würde ich irgendwann mal selber drauf kommen, dass das irgendwie schwierig ist, dass ich das ändern muss. Und dann funktioniert's, weil das Problem an diejenigen, die eine Einstellung haben wie ich kann Menschen außenrum relativ schwer vertrauen, weil ich mache lieber selber Fehler, dann verschimpfe ich mich und sage, bist du ein Trottel, wirklich. Wenn ich aber an einem Punkt komme, wo ich eingestehen muss, warum hast du auf den und den gehört? Du hast doch selber gewusst, dass es eigentlich der falsche Weg ist. Mhm. Wenn ich dann durch dieses Vertrauen in andere Zeit verschwende, dann drehe ich doppelt und dreifach durch. Ach, ich mache lieber selber Fehler und sage, okay, komm, gib dir eine Watschen, jetzt geht's weiter, als dass ich dann einsehen muss, dass ich auf andere gehört habe, die dann Unrecht hatten. Dann drehe ich vollkommen am Rad. Ja, und das ist schwer rauszukommen, deswegen bedarf es immer an Beispielen, wo ich selber das Gefühl habe, und das ist auch auf die ganzen Menschen heute bezogen, die Schwierigkeiten haben. Es bedarf an Beispielen, wo es bei ihnen selber Klick macht, wo sie merken, das war's. Und dann hoffe ich natürlich mit dem Podcast heute mit uns, dass wir viele erreichen, wo sie wirklich merken, stimmt, also irgendwie, Hannawald zwar, ich bin jetzt kein Skispringer oder keine Skispringerin, aber irgendwie, so wie der erzählt, fühle ich mich komplett mitgenommen, 1:1, jetzt weiß ich, was ich zu tun zu lassen habe. Mhm. Und dann haben wir es wieder mal geschafft, weil wie gesagt, damals gab es die Beispiele für die heutige Welt nicht.
Ich könnte noch stundenlang weiterquatschen, Sven, vielleicht machen wir es gleich, wenn das Mikro aus ist, auch noch ein bisschen. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Das eine ist, stell dir mal vor, du bist ja auch TV-Experte in der ARD, stell dir mal vor der Tagesschau gibt es immer so einen letzten Werbespot, der geht so um die 30 Sekunden oder sowas. Wenn du diesen Platz hättest und den Menschen eine Botschaft zum Thema mentale Gesundheit, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, geben könntest, wo ganz Deutschland zuguckt, was wäre deine Botschaft an die Menschen?
Die Botschaft? Ich würde, glaube ich, ihnen signalisieren, dass der Strom ausfällt. Und dass dann in dem Moment alle erstmal groß aufschrecken, aber nach einer Minute merken, wie schön ruhig es ist. Und alle sagen müssten, oh, ich bin ja gar nicht erreichbar. Und oh, ich kann jetzt das und das gar nicht tun. Und am Ende kommen sie zu sich selber zurück. Einfach nur mal so einen kurzen Moment des Innehaltens, dass sie merken, wie schön ruhig alles ist. Und dann geht natürlich das Licht wieder an, weil am Ende die Tagesschau und alles andere kommt, aber einfach so Bewusstheitsmomente gesteuert, dass man einfach mal mit von außen gesteuert kurzzeitig zu sich selbst kommt. Und dann vielleicht auch merkt, wie schön es ist.
Schöner Moment. Werden wir gleich nach dem Podcast noch eine kleine Pause einspielen.
Die meisten werden unruhig wahrscheinlich. Die werden wahrscheinlich dann irgendwie, ach scheiße, was mache ich jetzt hier und ich muss doch noch dann.
Aber, das gehört zur Wahrheit, aber man kann ja mal anfangen, das zu üben. Finde ich ein schönes Statement und kann ich mir gut vorstellen. Und meine letzte Frage an dich, Sven, und die stelle ich jedem Gast, mit dem ich hier sprechen darf, ist, wenn du jetzt nochmal auf dein persönliches Auf und Ab der letzten Jahre und Jahrzehnte blickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Also, dass es bei allem, was man tut, immer eine zweite Seite gibt. Dass ich natürlich selber derjenige bin, der sich steuert und am Ende die innere Stimme eigentlich immer recht hat.
Dem möchte ich gar nichts hinzufügen. Vielen, vielen Dank. ja, es sagt und es stimmt. Und auch hier, du hast mich ein paar Mal so auf dem falschen Fuß erwischt im Sinne
von... Auf dem richtigen.
Oder auf dem richtigen, genau. Ist eine schönere Formulierung, wo ich sage, hier, ich höre ein Signal, ich mache es trotzdem aus strategischen Gründen oder welchen Gründen auch immer. Es gibt immer gute Gründe. Aber das, was du jetzt gerade am Schluss gesagt hast, das werde ich mir ausdrucken und an die Wand hängen und mich daran erinnern. Vielen Dank, Sven.
Sehr gerne. Wie gesagt,
große Ehre, dass wir so eine Sportlegende zu Gast haben und ich bin mir sehr sicher, dass du mit deiner Message hier, aber auch insgesamt, du trittst als Speaker auf, du bist in Unternehmen unterwegs. Ich möchte mich für deine Arbeit im Sinne der mentalen Gesundheit bedanken. Du bist ein Vorbild, was den Mut hat, die Geschichte zu teilen. Das ist, dazu gehört Mut, auch wenn es sich für dich normal anfühlt und damit hilfst du vielen Menschen da draußen, dass sie vielleicht das vermeiden, was du erlebt hast oder wenn sie an dem Punkt sind, sich Hilfe suchen können und wissen, wie sie da wieder rauskommen. Also vielen, vielen Dank. Dank dafür.
Dankeschön. Alles Gute.
Danke.